Wasser im Po, der Ebert-Bad-Podcast.
Yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Die wunderbare, glockenklare, durchgeölte Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind die Strandmuschel für euer Strandgenuschel.
Und die Ölsardine in eurem Vorratsschrank. So.
Oh ja. Die Sardinendose. Was reimt sich auf Dose und ist nicht unanständig? Wir lassen es einfach mal eurer Fantasie
über. Genau, wir lassen es offen.
Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims ams Ebertbad herum. Die, ich weiß gar nicht genau, ist das die 36., ne?
Ist möglich,
gut,
keine Ahnung.
Ich habe den Überblick. Ich sag einfach, es ist die 36. und ich gehe davon aus, dass das stimmt, aus meinem Gedächtnis raus. Der Sommer. Ann-Kathrin, wie geht's dir?
Oh, fantastisch, Nito. Mir geht's richtig, richtig gut.
Du bist ja gerade auf Ayurveda-Kur.
Ich bin gerade auf Ayurveda-Kur, genau. Ich komme frisch geölt, komme ich hier in diesen Podcast reingerutscht.
Mhm. Also und jetzt kommt der, in der Sekunde kommt natürlich dann auch für mich die Ölsardine, der Ölsardinenwitz
jetzt
erst an.
So.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, bei mir war es die Strandmuschel, weil ich war ja auf Texel mit den Kindern. Und bin mächtig braun geworden.
Ah, sehr gut. Gute Insel.
Ja, genau. Jetzt kommt ja noch mehr Sonne, also ich werde noch mächtig brauner.
War es das jetzt mit deinem Urlaub? Bist du fertig für dieses Jahr?
Ich bin durch. Ich habe genug Urlaub gemacht. Urlaub ist auch mit Kindern eher ein Euphemismus. Aber es ist okay. Ich habe mich an 3-4 Stellen erholt am Körper.
Ah, sehr gut. Ellenbogen sind sehr entspannt.
Genau. Nein, ich hatte, also Texel hat es dieses Jahr gut mit mir gemeint. Es regnet ja immer, wenn ich da bin. Immer. Das ist Tradition. Da hat sich irgendwie die Insel gedacht, was machen wir mit dem? Und die haben sich immer überlegt, vielleicht wächst der noch. Ich glaube, das muss es
da
sein.
Da muss nur Wasser bei, ne? Ja, ja.
Genau. Aber es nützte nichts. Aber jetzt dieses Jahr hat diese Insel dann aufgegeben und hat mich gesonnt. Und zwar mächtig. Das war wirklich sehr schön.
Wo wart ihr denn auf Texel? Also in welcher Stadt?
Wir waren direkt unterm Leuchtturm. Und ich habe, und das hat mich persönlich sehr glücklich gemacht, zweimal einen Seehund gesehen.
Oh, gibt's nicht auf Texel? Gibt's doch auch diese Seehund-Auffangstation, wo man hinfahren kann,
genau,
ne, und sich das
genau,
angucken kann
genau,
und
genau,
so.
Genau. Ja. Aber es gibt ja auch diese Fahrten zu diesen Seehundbänken. Und deshalb sind da ziemlich viele Seehunde unterwegs. Und man kann da im Wasser stehen und dann so ein paar Meter entfernt kommt so ein kleiner schwarzer Kopf aus dem Wasser, guckt sich um, sieht dich und denkt, ach nö, und geht wieder weg. Zweimal, ich habe das zweimal gehabt. Das war super, echt, das war wirklich wie so ein bisschen,
als hättest
auch eine Erweiterung
meines Bewusstseins. Auch so ein bisschen so ein Orca gesehen oder so, ne? Oder irgendwie Buckelwale oder so.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Wenn ich schon nicht nach Tasmanien schaffe zum Beuteltier, dann wenigstens zum Seehund. Wir haben wie immer eine gute Nachricht der Woche. Wir haben wie immer einen Song der Woche. Da muss ich dich fragen, welchen ich nehmen soll, weil es gibt einige, wo ich dachte, was kann das für mich, was kann das sein? Wir haben das Programm der Woche, was, ich glaube, schnell erzählt
ist. Es ist schnell erzählt.
Und wir haben ein Interview der Woche. Diesmal mit Sebastian Faust. Der ist ja beim Ganz oder gar nicht mit dabei, der Tanzlehrer schon seit 600 Jahren.
Das war mein Mann. Hallo?
Stimmt, du hast ja die Ehefrau gespielt.
Ich war die Ehefrau.
Marianne.
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 Ich glaube, sie heißt Marianne, aber genau, er möchte gerne, dass es Marianne heißt, ja.
Genau.
Die war ich. Sehr, sehr groß, ja.
Ja, gut, erklären wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall. Mit dem habe ich ja gemeinsam bei den Schlossnächten gespielt. Genau, das könnt ihr euch später anhören. Ja, und hast du was Neues vom Beuteltier?
Ja, das ist aber gleichzeitig auch die gute Nachricht.
Ich habe auch was vom Beuteltier gefunden, was auf eine Weise, es gibt so zwei verschiedene Nachrichten, die ineinander verwoben sind. Fang du mal an.
Nicht, dass wir nachher noch dieselbe haben. Warte mal, ich muss dich mal hier so wegstellen, damit ich das lesen kann. Ja, ich lese es einfach vor und ich sage, also es ist auch so gesehen, es ist nur eine gute Nachricht, weil, sagen wir so, ich bin dem Beuteltier noch mehr auf die Schliche gekommen.
Oha.
So, pass auf. Sind die Quokkas wirklich so niedlich, lustig und harmlos, wie es scheint? Wohl kaum. Ein Blick auf ihren Charakter zeigt, dass sie
ich bin jetzt schon wieder glücklich.
Wenig angenehme Zeitgenossen sind. So, pass auf, jetzt geht's los. So haben sie beispielsweise ihre natürliche Lebensweise umgestellt, um Touristen und andere tierfreundliche Menschen so gut es geht auszunutzen. Eigentlich sind die Tiere nämlich nachtaktiv, doch seit immer mehr Touristen die Insel und die niedlichen Quokkas aufsuchen, lohnt es sich, am Tage wach zu bleiben. Denn bei Menschen kann man genügend Futter erbetteln und ergaunern, sodass man es sich getrost sparen kann, selbst nach Gräsern, Blättern und Trieben zu suchen. Das kann man klug nennen oder opportunistisch und hinterhältig. So, pass auf.
Ja.
Jetzt wird's aber noch, also es kommt noch der Hammer. Okay, Quokkas sehen zudem, wie eigentlich alle Kängurus, sehr niedlich aus. Das gilt nicht nur für die Mini-Arten, sondern auch für die Riesenkängurus. Das finde ich jetzt so ein bisschen, das finde ich nicht. Ich finde, die Großen sehen einfach nur, naja, wie ich auf Steroiden. Aber gut. Lässig und faul liegen diese im Halbschatten, die Hinterbeine lässig zur Seite geschreckt, eher wie Kumpels als wie wilde Tiere sehen sie aus. Dass alle Kängurus winzige Ärmchen haben, mit denen sie sich Grünzeug ins Maul stopfen, mag ebenfalls putzig wirken. Doch die scharfen, festen Krallen, die alle Känguruarten haben, sprechen eine andere Sprache. Auch vor den Zähnen, die in Pflanzenfressermanier messerscharfe Schneiden haben, sollte man sich eher in Acht nehmen. Quokkas können kratzen, beißen und boxen. Und das tun sie auch, wenn sie schlecht gelaunt sind. Pass auf, jetzt wird's aber richtig gut. Quokkas haben noch eine Eigenart, die nicht zum Bild eines niedlichen Tierchens passen will. Forscher um Matt Highward haben nämlich bei einer umfassenden Untersuchung zur Überlebensrate und Strategie der Beuteltiere unter anderem herausgefunden, dass nur jedes zweite Baby so lange überlebt, dass es außerhalb des Beutels der Mutter eine Chance hat. Woran das liegt? Offenbar auch daran, dass Quokkamütter bei Gefahr, also wenn sie sich von Füchsen oder Autos bedroht fühlen, ihren Nachwuchs aus dem Beutel werfen.
Geil!
Die Quokka-Kinder geben dann ein schnarrendes Geräusch von sich, das den potenziellen Feind anlockt. Die Quokkamutter hingegen verzieht sich schnell ins Unterholz.
Aber Moment mal, die wirft die nicht raus, weil sie dann schneller ist, sondern die wirft die raus, wie die Sache mit dem Löwen.
Ja.
Ja, dass man den langsamsten.
Genau. Opfert das Kind. Ja. Und dann zur Ehrenrettung für ein Beuteltier
ist das dreckig.
Kein ungewöhnliches Verhalten. Das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. Das machen Kängurus also auch, Nito. Das heißt, selbst die niedlichen Quokkas sind opportunistisch, nutzen Menschen aus und opfern ihre Kinder, wenn es stressig wird. Bah,
also, das ist ja fies. Das ist ja richtig fies.
Ja, Wahnsinn.
Bah!
Ja.
Unglaublich.
Dabei sind die so.
Dann kann ich da was zu sagen. Wusstest du, dass heute internationaler Katzentag ist?
Was? Ist das so?
Heute ist der internationale Katzentag.
Moment mal, aber heute an dem Tag, wo der Podcast rauskommt oder heute, wo wir hier den aufnehmen?
Heute, wo wir den aufnehmen.
Aha.
Das ist ja am Tag, bevor der. Nee.
Nee.
Ist ja egal. Also heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist internationaler Katzentag.
Okay.
Und wer hat fast für die Ausrottung der Beuteltiere gesorgt in Australien?
Die Katzen.
So, da.
Oh Gott, wer ist denn jetzt, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf wen geht denn jetzt mein Hass?
Ich weiß es nicht. Pass auf, das verwebt sich mit einer anderen Nachricht dazu, die ich auch, also, weißt du, ich finde, die Katze, die tut dann irgendwie auf eine Weise was Gutes, weil sie rettet ja.
Ja, irgendwie ja.
Ne, so, also sie rächt, ja, die...
Alles.
Alles, so. In Australien gibt es keinen Osterhasen. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich nicht.
Es gibt den Osterbilbi. So, warum?
Was ist ein Bilbi?
Das Bilbi ist ein kleines, also ein sehr kleines, hasenähnliches Tier und zählt zur Gattung der Kaninchennasenbeutler.
Klar, ja.
So. Und der Kaninchennasenbeutler ist irgendwann von den Australiern zum Osterhasen quasi umgenannt worden. Die Hasen wurden ja eingeschleppt von den kolonialen Suseuren. waren ja eine Landplage. Und weil die Australier die Hasen so doof finden, haben die gesagt, wir brauchen ein eigenes Tier. Und haben sich den Bilby genommen. Das ist der Osterbilby, der steht ohne Scheiß, also da stehen nicht die Osterhasen in Schokolade im Regal, da stehen
Bilbys.
Bilbys. Genau.
Weißt du ja schon mal, was der du von mir zu Ostern kriegst. Ja.
Und das Praktische ist, der hat wirklich einen Beutel.
Ah, dann kann man da ja die Ostereier reintun, ja. Das ist ja viel besser.
Das ist ja viel praktischer, viel besser.
Oh, die Australier.
Die sind schon wieder ein Stück voraus. Entschuldigung, aber das ist ja heute echt ein Tag der Offenbarungen. Meine Herren. Meine Herren.
Und das auch noch an, also, hallo, weißt du, was wir heute für ein Datum haben, Nito?
Katzentag.
Es ist der Katzentag und es sind zwei Zahlen. Es ist der 8.8. Oder war das gestern? Kann auch sein, aber ich glaube, heute ist der 8.8.
Nee, heute ist der 8.8. Ja, während wir aufnehmen, ist der 8.8. Genau. Aber wir senden ja nicht am 8.8.
Nein, das stimmt. Deswegen ist ja dann auch heute dann gar nicht der Katzentag. Der Katzentag war am 8.8., was ja auch, also ich meine, ist ja eine hochspirituelle Zahl, ne? Wenn wir hier mal ganz kurz in die Numerologie einsteigen wollen.
Aber 88, ist das nicht auch so eine ist auch ziemlich Hitler. Ekelhafte Zahl?
Ja, das stimmt. Ja, so gesehen.
Und so,
ja.
Also es ist...
Gut, ich denke da nochmal drüber nach.
Denk nochmal drüber nach. Ich finde, wir sollten das irgendwie. Ich habe noch eine praktische Frage. Ich habe mit einem Kumpel zusammengesessen. Wir haben kaltes Bier aus Dosen getrunken in Holland am Strand. Und dann haben wir über alte Helden gesprochen, die wir so haben. Alte Musikhelden. Dann dachte ich, weißt du was, ich guck mal schnell, ob nicht, weil du mich inspiriert hattest, Bruce Springsteen irgendwie nochmal spielt demnächst. Und dann habe ich ihn nicht gefunden. Dafür habe ich Bob Dylan gefunden.
Stimmt, habe ich auch gesehen, dass der spielt. Ja.
Bob Dylan spielt in Düsseldorf, in der kleinen, also relativ, ne, in der Mitsubishi-Geschichte da. Wie viel passen da rein? 6.000?
Nicht so viele auf jeden Fall, nicht so groß.
Also relativ klein. Ich habe sofort zwei Karten gekauft. Ja, hab ich gesagt, ja, wir gehen zu Bob Dylan. Ich muss ihn ja mal, der ist 83, der Mann.
Ja, und es müssen ganz tolle Konzerte und ganz schlimme Konzerte sein. Also es ist sehr unterschiedlich, wie er so drauf ist.
Na gut, okay, ich bin mal gespannt. Aber völlig wurscht. Ich kann sagen, ich habe Dylan gesehen, wenn er bis dahin noch lebt. So. Ja. Das lassen wir mal dahingestellt. Wie auch immer, auf jeden Fall ist in dieser Halle Handyverbot.
Ach geil, absolutes das Handyverbot. Das hatte ich auch schon mal.
Man muss die Handys irgendwie in abschließbare Taschen geben oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Erstmal entweder geht man ohne.
Das hatte ich bei Jack White, also vier von den Dingsbums da. White Stripes. Fantastisches Konzert in Dortmund. Und da musste man sein Handy in so eine kleine Filztasche, die dann versiegelt wurde, packen. Und dann durfte man es mit reinnehmen. Das heißt aber, das ganze Konzert war handyfrei. Und das war eine so abgefahrene Erfahrung, weil die Leute wirklich sich einfach die Musik angehört haben.
Ja, das finde ich ja großartig, aber ich wusste nicht, dass man dann kriegt man so eine Tasche und dann gibt man die auch später wieder ab.
Genau, nur die können das aufmachen. Du kommst da tatsächlich nicht dran. Also die haben dafür quasi wie so ein, ich weiß nicht mehr genau, wie der Verschluss war, aber die müssen machen dir das dann wieder auf.
Ja, super. Großartig. Weil ich habe mich dann nämlich gefragt, ich habe ja meine Karten in meinem Handy, weil die sind ja in der, ne, ich müsste sie jetzt extra ausdrucken, damit ich ohne Handy da reingehen kann.
Nein, aber reinkommen tust du mit Handy. Das ist erst, du kommst dann in so einen Vorraum und so und dann erst bevor du in die Halle richtig reingehst, dann wird das erst gemacht.
Ah ja, da habe ich mich gefragt, wie siehst du das eigentlich? Hast du lieber eine Karte in der Hand oder machst du das mit dem Handy lieber?
Ich mache das lieber mit dem Handy.
Es werden ja immer weniger Karten versendet auch. Man kriegt ja immer nur alles so als Datei.
Weil es ist super papiersparend und einfach viel praktischer, weil du es einfach immer auch dabei hast. So, also ich finde es schon.
Naja, also für dich als türkontrollierenden Menschen ist das natürlich. Haben wir sowas? Wir haben sowas nicht, ne?
Doch, wir haben auch Print at Home. Und viele Leute verstehen aber gar nicht, dass Print at Home ja bedeutet zu Hause drucken.
Ne, drucken.
Drucken. Print.
Für alle, die zuhören also, und des Englischen nicht mächtig sind. Print at Home ist ein Imperativ.
Genau. Druck heißt das einfach übersetzt.
Genau. Druck, du Luder.
Und theoretisch geht das aber auch, weil eigentlich werden die Sachen ja gescannt und dann kannst du das theoretisch auch auf dem Handy haben. Also für mich an der Tür ist es egal. So, es ist natürlich, es ist dann schwierig, eigentlich können wir dann die Leute nicht reinlassen, wenn wir zum Beispiel freie Platzwahl haben, weil wir es dann nicht richtig entwerten können, wenn es auf dem Handy ist, weil theoretisch können die einfach rausgehen und mit dem nächsten wieder, also so. Das machen unsere Gäste natürlich nicht.
Nein.
So, das weiß ich auch, aber theoretisch. Aber ich, also für mich selber privat finde ich es, also und auch als Türsteherin, es ist mir Hupe. Okay. Aber ich mag grundsätzlich Eintrittskarten total gerne. Also das ist ja auch was Schönes, dass man die dann noch hat danach und so. Also
genau, und an den Kühlschrank hängen kann oder ich klebe mir die immer in mein Tagebuch rein zum Beispiel. Sowas. Ich kann mir ja mein Handy nicht ins Tagebuch kleben. Also,
ist auch sehr teuer.
Würde auf Dauer auf teuer, genau. Ich habe ja im Zuge dieser Konzertgeschichte, habe ich dann, ne, wie das dann immer so ist, dann fängt man an, so in alten Dingen rumzukramen. Und mir wurde jetzt angeboten, in meinem Guckverlauf, gibt es gerade ganz frisch eine Arte-Doku über Pearl Jam. Ich weiß ja nicht, wie du zu dieser Band stehst, aber für mich war das
die kommen nach Berlin, die kommen nach Berlin, die kommen nach Berlin.
Berlin, Berlin, wann kommen die nach Berlin?
Habe ich vergessen, weil mir es zu weit war, aber die kommen auf jeden Fall nach Deutschland.
Für die würde ich, glaube ich, auch nochmal Geld ausgeben. Mhm. Weil das war für mich ich war 1992 in Köln. Ich sage den Satz, den man normalerweise nicht laut aussprechen darf, da kannte die noch keiner. Selbst ich kannte die nicht.
Und so. Ja.
Ich bin im E-Werk, die haben im E-Werk gespielt, das war nur halb voll.
Oh.
Also wirklich, keine Ahnung, vielleicht 700, 800 Leute höchstens. Also es war wirklich, ab dem Tonmischpult war da keiner mehr. Es waren ganz wenig Menschen da und ich bin auch nur zufällig reingeraten. Und haben die mich umgehauen. Waren die gut, waren die verflucht gut. Deswegen war das für mich die Band der 90er Jahre.
Ja, voll.
Und damit kommen wir jetzt zum Song der Woche.
Oh, ja.
Entweder, es ist ja Sonne und Sonne und Sommer und so Geschichten. Und da habe ich mich gefragt, muss das jetzt so ein Song sein?
Nein.
Oder geht auch was, wo du einfach nur denkst, boah, war der gut, der Song. Ich, so für mich zum Beispiel, wo ich jetzt denke, entweder, also ich hätte drei Auswahlmöglichkeiten.
Mhm.
Entweder Rearview Mirror von Pearl Jam, ich weiß nicht, kennst du die? Den Song, der reißt mich jedes Mal so aus dem Stuhl raus. Dann gibt's Glücklich von Dicker und Luna.
Das kenne ich noch
das
nicht.
Das ist ein Kinderlied. Das kennst du nicht. Das ist ein Kinderlied. Das ist das Lieblingslied der Babysitter-Kinder meiner Tochter.
Mhm.
Und das ist wirklich sehr süß. Das haben wir den ganzen Sommer, also nicht den ganzen Sommer, die ganze Zeit auf Texel gehört, weil wir ein kleines Kind dabei hatten. Deswegen mussten wir immer dieses Lied hören. Was wollen wir werden, wenn wir groß sind? Glücklich! Sowas. Oder kennst du Liebe von Moop Mama?
Nein.
Okay. Ja, du musst dich entscheiden.
Ich muss mich entscheiden. Also ich finde, wir nehmen Glücklich. Ich finde, das ist doch, also das...
Okay, dann nehmen wir Glücklich. Ich tue die anderen auf die Reservebank.
Genau.
Und wenn ich nicht weiß, was passiert, dann nehmen wir sowas.
Das ist gut. Wir nehmen Glücklich.
Okay. Dann kommen wir doch mal zum Programm der Woche.
Ja.
Die Woche beginnt am...
Am 15. August. Und zwar richtig. Mit Pommes.
Pommes! Yeah! Ach, endlich wieder. Pommes.
Das ist ein Jahr her, ne? Dass wir's
es ist ein Jahr haben. Her, ja, klar. Ja. Ich habe jetzt nochmal so in Vorbereitung auf die Wiederaufnahme, habe ich mir nochmal unseren ersten Podcast angehört. Das ist, hast du da nochmal reingehört irgendwann?
Mhm.
Musst du mal machen. Einfach weil wir sind noch sehr jungfräulich, wir zwei. Wir sind noch sehr jungfräulich. Und sehr vorsichtig. Da ist ein Interview mit dem Kai drin und da sagen wir, dann kommt dann dieses Weihnachtsprogramm und dann natürlich im nächsten Jahr, da spielen wir dann irgendwann im August spielen wir ja Pommes. Und das schien damals noch so weit weg.
Ja, und jetzt ist es einfach schon jetzt.
Jetzt ist schon jetzt.
Woche.
Meine
Oh Gott,
ey. Ja.
Kannst du, aber den Text kannst du, ne?
Welchen?
Pommes.
Was? Welches Stück?
Passt dir dein Kostüm, Nito? Ich frage das jetzt bei jedem Stück.
Ja, ich muss da vorher auf jeden Fall mal rein und ich komme vorher mal vorbei und...
Ich könnte Öl mitbringen.
Einmal kurz. Ja, das ist eine super Idee.
Das geht schon.
Ich bin jetzt schon begeistert. Ich bin jetzt schon begeistert.
Ja, Pommes. Wir spielen vom 15. bis zum 1. September, immer donnerstags bis sonntags, außer 16. und 24. Genau. Ansonsten durchgehend.
Sonntags immer um 19 Uhr.
Ja.
Wie immer. Ja, richtig. Denkt daran. Sonntags ist ja immer 19 Uhr.
Genau, und ansonsten passiert auch in der Woche nichts außer Pommes, außer am Sonntag die Klassik-Matinee.
Okay, morgens um 10?
11. 10.30 Uhr ist Einlass.
Morgens um 11, 10.30 Uhr Einlass, 3 Euro.
3 Euro, genau. Und gerne Karten vorbestellen. Wenn ihr kommen wollt, gerne vorher im Vorverkaufsbüro anrufen oder auch Print at Home oder Print at Home.
Ja.
Oder einfach bei uns vorbeikommen. Weil das Fofokaufsbüro genau. hat ja jetzt auch wieder ganz normale Öffnungszeiten. Wir hatten ja so Sommeröffnungszeiten. Das war total gruselig. Da war ab 16 Uhr war einfach niemand mehr im Büro.
Das ist unmöglich.
Das eigentlich. War ganz seltsam. Man hatte immer so freie Abende und so. Ich weiß gar nicht, ob ich da wieder reinkomme in dieses echte Leben.
Ich sag's, wie es ist. Ich gehe ja jetzt früher ins Bett, weil ich morgens früher loslegen will, damit ich mehr geschafft kriege. Mhm. Also ich weiß nicht, für alle die nicht wissen, wovon ich rede, das nennt sich Struktur und ist mir in meinem normalen Leben vollkommen, also wirklich völlig unbekannt. Unbekannt und wird perlt von meinem Körper ab wie von Lotusblumen. Ich versuche das jetzt, ich versuche in der Tat. Genau, okay, gut, dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche mit Sebastian Faust, der Tanzlehrer aus Pommes. Ach, das sage ich schon. Der Tanzlehrer aus Ganz oder Gar nicht, mit dem ich im Hinterzimmer des Standesamtes gesprochen habe. Es war sehr lauschig. Sebastian Faust. Sebastian Faust, möchtest du mit mir die papierne Hochzeit begehen?
Warte mal, wir sind ja hier gerade papierne. Der erste Hochzeitstag. Ja. Wir sind schon viel länger zusammen.
Wie lange sind wir? Wir haben eigentlich schon Porzellanhochzeit.
Also ne? mindestens. Wir mindestens sind schon. Porzellanhochzeit, ja. Ja, doch. Nee, Porzellan, das stimmt. Die könnten wir demnächst feiern. Dann sind wir 20 Jahre gemeinsam auf der Bühne.
Warum, falls ihr euch fragt, warum ich so doof frage, ist, wir sind hier im Standesamt Oberhausen, im Schloss Oberhausen. Und spielen ja eigentlich gerade Schillers sämtliche Werke. Heute ist die letzte Vorstellung. Ja. Und Finale der Europameisterschaft, Spanien gegen England. Wer wird Europameister?
Ich befürchte Spanien.
Naja.
Ich hoffe Spanien.
Ja, das will ich doch stark hoffen, dass du das befürchtest. Natürlich.
Ja.
So. Und wir haben uns schön das Hinterzimmer der Standesbeamtin rausgesucht, die gar nicht so begeistert davon ist, dass wir hier...
Aber wir hoffen einfach, dass sie nicht zuhört.
Nein, die ist sehr nett. Wir haben sie ja kontaktiert und das tut uns furchtbar leid. Wir haben gekrümelt.
Aber
Schmutz hinterlassen in ihrem Arbeitszimmer. Und ganz ehrlich, ich kann es gut verstehen, wenn man sich da drüber aufregt.
So, und seitdem hast du, Nito, deinen Dyson-Staubsauger mit, damit wir unsere Spuren beseitigen können.
Dyson Apokalypse V11. Ist immer so. Am Mann.
Ganz genau. Ganz genau.
Ja. Sebastian.
Ja.
Wir spielen seit 20 Jahren Ganz oder Gar nicht.
Ja.
Du bist keinen Tag älter geworden.
Du auch nicht. Das und wenn ich die alten Bilder sehe, denke ich auch, das ist wirklich, wir sind, ich sage ja immer das Beispiel, als ich hier anfing, hat mir Hajo Trockenshampoo hingestellt, damit ich meine Haare grau färben kann, damit ich älter und seriöser aussehe. Mhm. Mittlerweile benutze ich Schuhcreme, um meine grauen Haare wieder dunkel zu machen und attraktiv zu sein.
Wenn ich mich recht entsinne, beim letzten Mal habe ich dasselbe gesagt. Ich hatte damals keine Haare, ich habe jetzt keine Haare.
Du hattest aber auf den alten Fotos noch einen irgendwie weiteren Haarkranz.
Du meinst einen höheren Haarkranz?
Einen höheren Haarkranz.
Das kann natürlich sein.
Ja.
Ja, wir werden alle nicht jünger.
Nee, nein.
Das ist wohl wahr.
Aber wir sind immer noch zusammen und das ist geil. Und das macht Spaß. Schön.
Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, wie hat das bei dir angefangen? Also ich meine jetzt nicht das Strippen oder die grauen Haare, sondern wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
Über die Fotografie. Ich habe als Schüler, wollte ich unbedingt Theaterprobenfotos machen. Und dann bin ich hingegangen zu den Proben im Schülertheater und habe den Lehrer gefragt, wann kann ich ein paar Probenfotos machen? Und er sagte, ja, mach mal. Habe ich dann auch. Und am zweiten Tag, wo ich da war, ging der Paris in der schönen Helena sowas von hölzern über die Bühne, dass der Lehrer sagte, oh, ey, ich halte es nicht aus. Sebastian, geh du mal. Cornelius geht wie ein Torwart, genau. Und ich so, nein, ich will nicht. Doch, mach mal. Und dann bin ich über die Bühne gegangen und habe gesagt, schöne oder geliebte Helena, habe sie vom Thron gehoben. Und dann hat er gesagt, du hast die Rolle. So, das war mein erstes Stück. Dann
so Paris, einfach geht das?
So einfach. Es geht noch einfacher. Dann nämlich spielten wir Andorra und dann spielten wir... der Besuch der alten Dame und dann von Grabbe
Scherze. Was hast du im Besuch der alten Dame gespielt?
Den Bürgermeister.
Ah, okay.
Ja.
Ich war nur ein Baum. Das war meine erste Rolle.
Es ist toll, das kann mir gut vorstellen.
Ich war der zweite Bürger und ein Baum. Und wegen hölzernes Spiel.
Genau, bis heute gehalten. Super, Nito. Nee, und bei einer, entweder bei Scherze, Ironie und tiefere Bedeutung oder bei der Besuch der alten Dame, standen zwei Männer, als ich gehen wollte, an der Tür. und sage, können wir Sie mal kurz sprechen? Und dann sage ich, ich kenne Sie doch. Ja, sagt er, mein Name ist Gerd Nienstedt, ich bin Intendant des Landestheaters Detmold und das ist Eddie Scholz, der Generalmusikdirektor. Würden Sie gerne bei uns spielen? Also wie bitte? Ja, wer würden Sie gerne bei uns haben? Und er sagte, ja klar, was denn? Ja, die erste Oper war Don Carlos und die Proben sind morgen um 10. Und so kam ich zum Theater und da bin ich 4 Jahre geblieben als, was es heute bestimmt nicht mehr gibt, als Eleve. Ich habe alle Stücke
Eleve, gemacht. Eleve, was für ein wunderschöner Begriff,
nicht
den
wahr?
Es heute nicht mehr gibt.
Nee, ne? So, und ja. Ich war wirklich 4 Jahre da und ich bin dann von Statisterie über Extrachor zu Rollen gekommen. Ich habe sogar Inspizienz gemacht, einmal bei einem Stück. Die größte Rolle war Dr. Carrasco in Der Mann von La Mancha. Viel zu jung, aber böse und tiefe Stimme, passte. Ganz kurzen Gesangsauftritt hatte ich auch solo.
Aber ich dachte, du kannst nicht singen, hast du eben noch gesagt.
Ja, habe ich eben gesagt. Das war auch so, dass ich musste singen, wo er auch sei, wie er auch sei, wenn wir gehen, wisse alle Welt dabei. Das war mein einziger Solo-Dings. Und ich setzte eine Oktave zu tief an und kriegte böse Blicke von dem Tenor, der dann die Töne übernehmen musste. Und der transponierte sofort nach unten und so, er denkt dabei nur an ihn, er denkt dabei nur an ihn und ging dann hoch. Seitdem möchte ich nicht mehr singen.
Ach, das ist doch Quatsch. Nein. Wir kriegen dich noch zum Singen, pass mal auf.
Sarastro. Ja? Der Uwe sagt ja immer, ich soll Opernsänger werden. Und dann denke ich, nein. Als schwarzer Bass von mir aus, aber
Opernsprecher.
Als Sprecher, ja.
Das du machst ja viel, du sprichst ja, du liest sehr viel.
Ja.
Das weiß ich. Und du machst ja viel Fernsehen.
Ja, habe ich viel gemacht, ist jetzt recht wenig.
Ja.
So.
Das Weil einfach Rollen in unserem Alter, die gibt
es nicht mehr. Nee, es hat was zu tun damit, dass früher Regisseure bestimmt haben. Monika Zinnenberg. Ganz früh habe ich mit der gedreht und die hat gesagt, Mensch, ich mache den und den Film, machst du mit? Ich mache die und die Serie, machst du mit? Und hat mich immer wieder gebucht. Dann Thomas Freundner, der rief dann irgendwann an und sagte, hör mal, ich drehe einen Tatort in Berlin, machst du mit? Von Bullen und Bären, du bist ein Börsenmakler. Sag ich, ja klar, es gibt nur ein Problem. Sag ich, was denn? Du musst die Fahrt nach Berlin selber zahlen. Das zahlt die Produktion. Ich dachte, oh Gottchen, ja, das will ich wohl tun. Das waren so die Sachen, wie man besetzt wurde. Und irgendwann haben die Redakteure haben das übernommen. Und die gehen nach Bild oder nach RTL-Gesicht oder ich weiß nicht nach was. Und die interessiert auch nicht, was man gemacht hat, sondern nur, wie man aussieht und wie man gerade wirkt und ob man jung und dynamisch ist oder keine Ahnung. Und jetzt seit ein paar Jahren, gefühlt erst seit Corona, aber es ist bestimmt schon früher losgegangen, gibt es diese politisch korrekten Besetzungen.
Aber dann bist du auch als alter weißer Mann doch eigentlich perfekt.
Ja, aber das will man nicht mehr sehen. Es muss jetzt.
Aber es muss doch einen Antagonisten geben.
Eigentlich ja. Ich wäre auch dafür. Aber nein, es ist wirklich schwierig. Es wird auch behauptet oder gesagt, oder nur Homosexuelle dürften Homosexuelle spielen. Und was dürfen die dann heterosexuelle spielen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Egal. Jedenfalls ist das alles viel, viel schwieriger
geworden. Vor allem das Lustige ist ja, dass ein Großteil der Schauspieler einfach homosexuell ist.
So. Jedenfalls im Theater.
Die ganzen heterosexuellen Rollen spielen muss. Also jedenfalls war das früher, ich weiß, ich habe ja schon lange nicht mehr am Landestheater, aber ich weiß also von, keine Ahnung, ich könnte sie gar nicht zählen, wie viele Kollegen die großen Hauptrollen, männlichen Hauptrollen, klassischen gespielt haben. Die waren alle schwul wie die Nacht.
Ja, es ist ja für uns auch kein Problem. Aber es wird von außen so ein bisschen, nicht nur von außen, auch Kollegen sind dabei, die sagen, nee, man darf nur so das spielen, was man ist. Das ist der Beruf des Schauspielers. Spielen, Texte umsetzen und nicht sein. Weil dann ist es eine Dokumentation. Die will ich ja noch nicht haben. Es gibt ganz viele Leute, die sich von alten Rollen distanzieren. So, und da frage ich mich mal, warum? Also erstmal ist das Berufsleben hoffentlich lang. Und dann habe ich das gemacht, was von mir verlangt wurde und was ich umsetzen kann und hoffentlich gut war. Und dann ist mir das völlig wurscht, ob ich das bin.
Ja, aber
oder
komm,
nur
da kommen wir in so, ich habe das getan, was von mir verlangt wurde. Da kommen wir in ganz merkwürdiges Gewässer,
mein Freund. Irgendwie kommt das Ganze an ganz merkwürdigen Unterton. Ja.
Lass uns mal ganz kurz das Thema wechseln.
Genau.
Du bist ja vor allen Dingen, das, was ich wichtig finde, was Leute von dir nicht wissen, du bist ja im Vorstand vom BFFS.
Gewesen.
Gewesen.
Lokalvorstand, also okay. Stammtischparte, ja.
Ja. Also ja. Auf jeden Fall, der BFFS ist... Bitte.
Der BFFS hieß früher mal Berufsverband der Film- und Fernsehschauspieler. Und da wir aber uns nicht nur auf FernsehschauspielerInnen reduzieren wollten, oder damit das auch nicht den Anschein hat, dass es nur für die ist, heißt es jetzt Bühne,
was
Film, Fernsehen,
Sprache. Ich habe mir gerade innerlich eine Träne aus dem Auge gewischt, weil Sebastian gegendert hat.
Ja, gut. Das ist mir auch aus Versehen passiert. Nein, wir wollen da gut, wirklich okay, ja alle bei uns haben.
Thema. So,
also Bühne, Film, Fernsehen und Sprache. Und das ist, wir sind jetzt eine Gewerkschaft und uns gibt es seit 2006, also schon eine ganze Weile. Und zum Beispiel hat der BFFS es geschafft, den ersten Tarifvertrag in der Geschichte der Bundesrepublik für Film- und Fernsehschauspieler zu
unfassbar
abzuschließen. Den gab es einfach nicht.
Was viele ja gar nicht wissen, das, was wir tun, ist ein Beruf.
Ja, genau, richtig.
Also eine Arbeit, so was eigentlich wie ein Müllwerker oder ein Elektriker.
Ja, ist völlig egal, das ist ein Beruf. Wir unterhalten die Leute, wir arbeiten, wenn wir auf der Bühne stehen, abends meistens. Da gibt's immer noch das Klischee, was machen sie eigentlich tagsüber? Ne? Proben zum Beispiel, vielleicht sollten wir das ja mal tun. Und da hat der BFFS es wirklich geschafft, das auch viel sichtbarer zu machen. Unter anderem durch unsere prominenten Vorstände, wie zum Beispiel Heinrich Schafmeister, der ist jetzt nicht mehr im Vorstand, aber immer noch extrem aktiv dabei. Oder Hans-Werner Mayer, der ja auch nun wahnsinnig viel Fernsehen macht. Und von daher haben die es dann auch geschafft, die Arbeit vom BFFS nach außen zu bringen und präsenter zu machen, was ja nicht unwichtig ist.
Mm. Nee. Und es ist ja eine bundesweite, es ist ja eine bundesweite Vereinigung.
Ja, genau. Verein? Nee, wir sind eine Gewerkschaft.
Eine Gewerkschaft, ja. Also auch als solche anerkannt.
Genau.
Als solche.
Haben jetzt auch die Zusammenarbeit mit der GdBA beschlossen.
Also GdBA ist die Gewerkschaft der Bühnenarbeiter.
Genau. Es immer gab fürs Theater.
Da war ich mal drin.
Ich auch mal früher. Und die arbeiten jetzt Gott sei Dank zusammen. Das heißt, es ergänzt sich da auch ganz wunderbar. Ja. Und es ist eben wichtig, uns auch abzusichern. Mhm. Und wir sind, das habe ich bei Corona gelernt, wo es hieß, welche Berufe sind wichtig und welche nicht, was ich schon mal systemrelevant war es, genau. Und die Unterhaltungsbranche, zu dem Theater, Film, Funk, Fernsehen gehört, ist die drittgrößte in Deutschland. Mit dem drittmeisten Umsätzen nach der Auto- und der Chemieindustrie sind wir die, die am drittmeisten Umsatz machen. Da ist eben alles dabei. Hörfunk, Radio, Fernsehen, Film, Kino, Theater.
Und es geht ja noch viel weiter. Das sind Handwerker, das sind Catering.
Bühnenbild, Maskenbild, Kostümbild. Genau. Regie.
Sehr viel Logistik, was da gebraucht wird. Veranstaltungstechnik, Film, Bühnen, sonst was Technik.
Ja.
Das sind hier Tausende.
Ja, wie gesagt, ist der drittgrößte Arbeitgeber Deutschlands, ist die Unterhaltungs- und Theater- und Kultur. Ja, eigentlich die Kultur, sagen wir mal so.
Mhm.
Ja, und das, das wurde ja nun total runtergebrochen auf nicht systemrelevant. Was ist systemrelevant? Also der Vater eines Mitschülers meiner Tochter sagte vor Jahren dann mal, bleib mal bloß weg mit Kultur. Und dann fragte ich, und heute Abend, was machst du heute Abend? Guckst fern? Ja. Er sagte, und was ist das? Du guckst doch, du guckst Tatort oder irgendeinen Film. Gehst ins Theater? Nee. Museum? Ja, war ich mal. Ja gut, okay, aber du guckst Fernsehen, das ist alles Kultur. Du liest Bücher.
Ja, es besteht ja immer noch der Glaube, dass wir in unserem Elfenbeinturm leben und das nur für die oberen 10.000 machen, das, was wir tun, dass das aber natürlich viel breiter gestreut ist. Wie viele Menschen haben unsere nackten Ärsche gesehen?
Oh ja, also das habe ich das nicht, 390.000
sowas.
Leute. So, also, waren und drin. Das
ist mit Sicherheit nicht die oberen 10.000.
Nein.
Mit großer Sicherheit
nicht. Auf gar keinen Fall. Wenn wir da denken, auch wenn wir in Hamburg da alles hatten im Publikum und wer zu uns immer wieder kommt und immer wieder neu, das ist schon, da ist wirklich alles dabei, was sich gerne unterhalten lässt und was einfach Lust hat, ins Theater zu gehen. Und das sind nicht die oberen 10.000. Das muss ich auch sagen, das ärgert mich, wenn so über unseren Beruf gesprochen wird. Schauspiel, ach so, oh Gott, ja, aha. So, und dann merkst du sofort, das komplette...
Was machen Sie hauptberuflich?
Was machen Sie eigentlich hauptberuflich? Ja. Oder
was,
gestern...
Was antwortest du, wenn du gefragt wirst? Was
machen Sie? Mittlerweile werde ich unwirsch. Früher habe ich dann irgendwas gesagt, Schuhputzer oder so und sowas, ne, ein Taxifahrer. Mittlerweile werde ich echt stinkig darüber und sage, Entschuldigung, wenn wir hier zum Beispiel proben, das war auch das letzte Mal, als ich in Stuttgart da im Schauspielhaus war und solche Fragen kamen, wo ich sage, ich gehe morgens um 10 ins Theater. Um 10 erst? Ja, sage ich, Entschuldigung, ich gehe aber auch um 11 Uhr abends erst nach Hause. Ja? Also ich probe um 10 bis wann auch immer. Dann am Abend nochmal eine Probe oder am Abend die Vorstellung. Da bin ich auch nicht nur von 7:30 bis 9 da, sondern mindestens eine Stunde vorher. Ich muss mich einstimmen, einsingen, wenn es mit Gesang ist, einsprechen, umziehen, in die Maske, spielen, ich muss mich konzentrieren, ich habe Leute dafür, die bezahlen dafür. Da kann ich nicht irgendwas runterrotzen.
Ja.
Ne? Das geht nicht. Das machen wir hier am Abend beim Schiller nicht, beim Ladies Night nicht, obwohl wir das schon Ladies Night über 700 Mal gespielt haben. Ist das immer wieder Publikum, was wir mitnehmen wollen. Und das geht nicht. Und wenn ich da lustlos bin, dann macht der Beruf auch keinen Spaß.
Wie oft hast du keinen Bock gehabt bis jetzt?
Auf Ladies Night?
Ja, auf Ladies Night oder grundsätzlich.
Grundsätzlich? Bei ganz schlechten Sachen, ich will jetzt nicht die Stücke nennen, und die Häuser, ist das schon mal vorgekommen, wo man sagt, mein Gott, ja, dann mach es halt. Hab aber auf der Bühne das nie spüren lassen.
Nein, natürlich, ja.
Nie, nie. Ja. Kein Bock gehabt, kommt vor, ist bei Ladies Night nie der Fall, ist bei Schiller nicht der Fall, weil wir dann ein tolles Ensemble auch sind und wirklich Spaß haben und nicht diese Egomanen sind, die sagen, oh Nito, du hast da einen Satz vergessen, deswegen konnte ich meinen nicht anbringen. So kann ich nicht arbeiten, sondern dann machen wir halt weiter.
Wir sind einfach ganz normal gemeint
zueinander. So, genau. Unterm Tisch dann Tritt vor Schienbein und fertig. Im Moment habe ich keinen Bock auf den Beruf. Es hat mit Alter und sowas zu tun. Ich habe Bock, Schiller zu spielen, ich habe Bock, Ladies Night zu spielen, weil das macht Spaß. Ich habe andere Sachen jetzt gerade abgesagt, weil ich dachte, nee, das Stück spricht mich nicht an, die Gage war unterirdisch, und hab ein paar Produktionen abgesagt, weil ich denke, verkaufen immer auf Biegen und Brechen, nur um die Miete zu bezahlen, mache ich nicht. So, das tat gut. Das habe ich vorher nie gemacht.
Ja, aber das ist auch was sich ja viele gar nicht vorstellen können, dass wir immer von Produktion zu Produktion leben müssen,
ja,
als freie Arbeiter. Wenn du ein Jahr im Voraus planen kannst, dann bist du eigentlich schon ziemlich gut dabei.
Habe ich einmal gehabt. Das habe ich gehabt im Jahr nach Corona, wo die Produktionen nachgeholt wurden, die während Corona ausgefallen sind. Da war ich von 1. Januar bis 31. Dezember durchbeschäftigt. Mhm. Und es hat zufällig immer geklappt, dass die eine Produktion an die andere anschloss. Mhm. Da haben wir zum Beispiel Schiller in Köln gespielt. Deswegen konnte ich in Jagsthausen, habe ich dann gesagt, hey, kann ich 4 Tage später kommen. Bin ich dann halt 4 Tage später nach Jagsthausen gefahren. Bis Ende August. Habe im September dann wieder in Stuttgart gespielt und so weiter und so weiter. Da war ich durchbeschäftigt. Ein Luxus, den ich vorher so nie hatte. Und da verdient man dann auch Geld und man hat mal Ruhe. Ne? Ja. Also Ruhe davor, Angst zu haben, dass nichts mehr kommt oder so. Das ist schon...
Aber es kommt ja immer irgendwas.
Irgendwie immer, ne?
Ja, aus irgendeinem magischen Grund passiert immer irgendwas und es geht dann doch weiter.
Ja.
Aber trotzdem hat man immer so ein bisschen Schiss in der Buchse, dass es eben nicht weitergeht.
Ja, wenn ich...
Aber das ist auch ein bisschen die Magie und auch so ein ganz kleiner der kleine Reiz daran, dass man nie genau weiß, was als nächstes kommt.
Wir machen das aber seit 100 Jahren schon.
Ja, natürlich.
Ich kenne es halt nicht anders. Und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, das könnte ich nicht. Ja. Dann sage ich, du, was ist dein Beruf? Ja, das und das im Büro. Okay, das könnte ich halt nicht. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint.
Nee.
Gar nicht.
Null Wert.
Aber, gar nicht. Wenn ich Montag bis Freitag ins Büro gehe, von 9 bis 5 oder was, und habe da meine Sicherheit, alles fein. Meine Tante arbeitete 40 Jahre in einer Firma. Die wusste in diesem Jahr, dass sie in 2 Jahren da und dahin fahren kann im Urlaub und sich den auch leisten kann. Weil die hatte ihr Gehalt und dann Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld und so. Das ist auch eine Sicherheit, herrlich. Die hat ein Haus und ein Auto und so. Das ist bestimmt toll. Habe ich halt so nie gehabt. Aber eben, wir kennen das nicht anders, dass wir sagen, ja, wir hangeln uns von Produktion zu Produktion und sind auch immer an anderen Orten. Das finde ich ja spannend. Und immer ein neues Ensemble. Außer bei uns.
Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich im Ebertbad bin und da die Leute zu uns kommen zum Spielen. Also du zum Beispiel.
Ja.
Und wir spielen ja im Winter wieder ganz oder gar nicht.
Richtig.
Gott sei Dank.
17.12. bis 5.1. So.
Was für ein Glück. Omega ist wieder dabei.
Und Omega ist wieder dabei. Jawohl. Yeah. Das finden
Nichts
wir auch
gegen
gut.
Lemuel. Wenn du das hörst, Lemuel, wir lieben dich.
Wir lieben dich, Lemuel, aber Omega ist halt.
Die Band ist wieder zusammen.
Die Band ist, genau. Die
das
Band.
Ist einfach so.
Ja. Und ich freue mich immer. Ich kann mich mal kurz einschleimen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich immer auf Nito. Nito ist toller. Ja. Nito ist wirklich, also ist einfach klasse. Es macht immer Spaß mit ihm. Und nicht nur Spaß. Es geht ja nicht nur um Spaß, Nito.
Ja, ich bin auch sehr
auch
gut.
Auch ernst. Du bist auch sehr gut.
Ich bin auch sehr gut.
Und man kann auch ernst mit dir sein. Nee, ist immer eine Freude.
Ja.
Komme ich immer wieder gerne.
Das ist schön. Sebastian, mit diesem Schleim unter meinen Füßen.
Ah, Entschuldigung, ich brauche Taschentuch.
Möchte ich dieses Gespräch beenden und freue mich sehr. Hast du, wie sieht der Rest deines Jahres aus, abgesehen von Strippen im Dezember?
Tatsächlich Strippen. Ich fahre jetzt erst zu den Olympischen Spielen nach Paris. Dann strippen wir in Flügeln, Gastspiel. Dann bin ich für 4 Vorstellungen kurz in Jagsthausen im August. Dann im September bin ich wieder bei der UFA in Hamburg und mache die Promi-Betreuung bei Wer weiß denn sowas? Auch das ist so ein Nebenjob, den man mal machen kann. Ja, und der macht mir Spaß, sonst würde ich ihn nicht machen. Wirklich.
Was heißt Promi-Betreuung? Wem läufst du da über den Weg?
Hugo Egon Balder, Jürgen Vogel, Wayne Carpendale, Heiner Lauterbach, Mozzi Mabuse, Heiko Wasser.
Also die Crème de la Crème der deutschen Unterhaltungsbranche.
Richtig. Ja. Und das macht echt Spaß. Das sind 3 Sendungen am Tag, das heißt 6 Promis sind da, die die Quizshow da machen und da passt man dann so ein bisschen auf, dass es denen gut geht und man kümmert sich um die Gäste, die Zuschauer, die dann da sitzen. Und damit breche ich mir keinen Zacken aus der Krone.
Nee, überhaupt nicht.
Mach ich gerne.
Ja, hör mal, dann bestell doch mal Jürgen Vogel einen schönen Gruß von mir. Ich fand den immer voll super. Ich kenne den nicht, er kennt mich nicht, aber ich fand den immer voll super.
Okay, wenn er wiederkommt, werde ich das tun.
Okay, Sebastian, ich danke dir.
Gerne.
Okay. Wir machen jetzt gleich hier ein bisschen Spaß.
Ja, machen wir. Tschö. Bis bald. Ciao.
Das heißt, wir sind wieder da. Yeah. Wasser im Ohr. Der Podcast rund ums Ims, Ams, Ebert, Bad herum. Ann-Kathrin, hast du noch Fragen, bevor ich dich wieder in deine Ölwanne zurückschicke?
Genau, ich wollte gerade sagen, ich muss leider wieder auf die Liege.
Okay. Ja, das. Auf eine Weise ist das tragisch, aber ich gönne es dir von Herzen. Ich bin am Wochenende einem guten Freund in eine Sauna eingeladen. Da freue ich mich, obwohl jetzt bei dem Wetter braucht man eigentlich keine Sauna. Ne?
Doch, das ist noch viel besser, weil dann ist es leer und man kann nackt in der Sonne rumliegen.
Oh, das ist toll. Das mache ich ja wirklich wahnsinnig gerne. Ich liebe es, nackt in der Sonne zu liegen. Das ist genau mein Ding.
Das wird toll, Nito. Wir werden davon erfahren.
Diese Begeisterung. Das ist super, da kann man nackt in der Sonne rumliegen. Ann-Kathrin, das ist heute so ein Tag der Offenbarungen.
Aber doch nur, wenn man in der Sauna ist. Man liegt da dann nicht länger als 15 Minuten. Aber es ist halt einfach, wenn es so warm ist, sind da ganz wenig Menschen. Man hat also super viel Platz. Man hat dieses fantastische Eisbecken quasi für sich alleine. Da kommen nicht dauernd vor einem und nach einem Schlepphoden rein. Also ich finde es viel schöner bei gutem Wetter.
Schlepphoden und Schlupffleisch. So, die Bilder, macht ihr euch selber im Kopf dazu.
Viel Spaß.
Genau. Wenn euch das gefällt, was wir tun, dann bitte, bitte empfehlt uns weiter. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr euch an uns erinnert habt. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und über jede Empfehlung. Das hilft uns sehr. Gebt uns Bewertungen. Wir haben ja vor gar nicht langer Zeit einen Geschenkekorb bekommen.
Ja, da müssen wir beim nächsten Mal, weil der ist ja bei mir im Büro.
Das müssen wir beim nächsten Mal machen, weil dann sind wir ja gemeinsam im Büro. Ja, den stellen wir dann vor. Und ansonsten sehen wir uns die Woche im Ebertbad, ne?
Ja.
Wir machen schön Pommes und schwitzen da oben und ihr schwitzt da unten.
Genau, wir schwitzen alle zusammen.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine ayurvedische Arschbombe. Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.